Die Befreiten ziehen los, ohne Angst vor dem Tod. Das ist heute mein Thema. Wir sind auf dem Weg in die Freiheit der Kinder Gottes. Auf dem Weg in eine Kultur der Königskindschaft. Hebräer 2,15 heißt es, dass Jesus gekommen und gestorben ist, um die zu befreien, die aus Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben Knechte sein müssen. Ich wiederhole den Satz nochmal. Jesus erlöste die, um die zu befreien, die aus Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben Knechte sein müssen. Darüber kann man wirklich meditieren und diesen Satz kann man so verinnerlichen, in sich hinein beten. Und ich glaube, es dauert eine Weile, bis man ihn zutiefst erfasst hat. Ich hatte Ostern gesagt, die größte Angst, die wir haben, ist letztlich die Angst vor dem Tod. Sie fängt nicht erst in unserer Sterbestunde an oder wenn es auf das reale Sterben zugeht, sondern es gibt viele kleine Tode vorher. Und diese kleinen Tode haben alle so einen Aspekt des großen Todes, zum Beispiel die Angst vor Verlust der Gesundheit, die Angst vor dem Verlust von Menschen, die Angst vor dem Verlust von Gütern, vor dem Verlust von Ansehen, von Stärke. All das sind wie ein kleiner Vorgeschmack des eigentlichen Todes. Und diese Dinge machen uns Angst. Diese Verluste machen uns Angst. Ängste knechten uns. Ängste machen uns abhängig. Das Wort Angst kommt von Enge. Und wir kennen das wahrscheinlich alle. Angst schnürt uns die Kehle zu. Angst lässt uns lähmt uns. Angst schnürt uns wie zu. Jesus will uns die Angst vor dem Tod nehmen, auch die Angst vor den vielen kleinen Todeserfahrungen. Jesus sagt, wer sein Leben festhalten will, um es nicht zu verlieren, gerade der wird es verlieren. Und wer sein Leben loslässt, verliert, um Jesu Willen, wird es gewinnen. Das ist ein Geheimnis. Genauso das Weizenkorn, wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn es aber nicht stirbt, bleibt es allein. Dieses Geheimnis, das aus dem Sterben Leben kommt, sehen wir überall. In den Evangelien genauso, wer gibt, dem wird gegeben werden. Wer festhält, der wird auch das verlieren, was er hat. Dieses Gleichnis von den Haushaltern, die etwas bekommen zur Verwaltung, da wird das auch sehr deutlich. Aber Jesus sagt es auch wörtlich. Lass uns heute einmal schauen, wie es mit den Jüngern weiterging, mit den Jüngern Jesu dann nach der Kreuzigung. Sie waren ja teilweise auch recht ängstliche Menschen. Aber natürlich hatten sie auch Grund dazu. Sie haben viele Schrecklichkeiten erlebt in diesen letzten Tagen und Stunden mit Jesus. Sie haben Verfolgung erlebt und Tod, brutalen Umgang mit ihm. Sie haben Ungerechtigkeit erlebt, ungerechte Verurteilung. Sie haben erlebt, dass er draußen vor der Stadt gekreuzigt wurde, obwohl er doch nie nur Gutes getan hatte, sein ganzes Leben lang. Und sie wussten, es könnte ihnen auch passieren. Ich meine, da ist es ganz naheliegend, Angst zu haben. Und sie reagieren auf vielfältige Weise mit Angst. Petrus hatte Jesus ja hochheilig versprochen, selbst wenn ich mit dir sterben sollte, tue ich das. Ich verlasse dich nicht. Aber schon auf dem Weg zur Verhaftung Jesu, als er am Feuer saß und eine Magd ihn ansprach, hey, du bist doch auch einer von denen, du bist doch auch mit dem unterwegs gewesen, verleugnet er ihn. Er hat Angst, wenn er es zugibt, dass er sofort auch gefangen genommen werden könnte. Am Kreuz waren sie fast alle weg. Erstaunlicherweise standen die Frauen am Kreuz, aber die 12 waren weg, in großer Entfernung. Von einem wird berichtet von Johannes, aber nur im Johannesevangelium, dass er da war, am Kreuz. Aber Petrus, dieser Laute, der immer voraus war, der war weg. Der war nicht am Kreuz. Am Abend des ersten Tages der Woche, also am Auferstehungstag, waren die Jünger zusammen in einem Raum und hatten die Türen verschlossen aus Angst vor den Juden, so heißt es Johannes 20, 19. Aus Angst hatten sie die Türen verschlossen. Sie hatten Angst. Die beiden Jünger, die nach Emmaus gingen, wollten sich vermutlich auch absetzen, zurückziehen, nicht mehr in Jerusalem bleiben, weil es so ein heißes Pflaster war. Ich vermute, auch sie hatten Angst und sie wollten einfach nur vergessen, weg. Und selbst als Jesus ihnen dann als Auferstandener erscheint, heißt es, sie hatten große Angst, Lukas 24. Sie meinten nämlich, einen Geist zu sehen. Sie zweifelten an ihrer Wahrnehmungsfähigkeit. Und so musste ihnen Jesus immer wieder sagen, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Also die Jünger sind nicht gerade mutig. Aber okay, wenn wir das erlebt hätten, wären wir das sicher auch nicht. Es ist sehr verständlich. Sehr verständlich, dass sie mit Angst reagiert haben. Aber dann, wenn wir weiterlesen, entdecken wir ganz andere Dinge. Schon 40 Tage später steht Petrus auf und predigt vor Tausenden von Menschen. Er hat totale Freiheit und ist unglaublich mutig. Alle Jünger bewegen sich öffentlich in Jerusalem, an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, obwohl sie sich in Jerusalem politisch und religiös nichts und aber auch gar nichts verändert hatte. Alle sind sie wieder zurückgekommen an den Ort der Katastrophe. Die Emmaus-Jünger noch am gleichen Tag, als sie Jesus begegnet sind, gehen sie zurück nach Jerusalem. Aus Galiläa, wo sie zum Fischen waren, kommen sie zurück nach Jerusalem. Aus ihren Verstecken, in die sie sich zurückgezogen hatten, treten sie heraus. Und dann stehen sie da und predigen öffentlich. Das ist doch unglaublich, was sich in dieser kurzen Zeit getan hat. Dann heilen sie einen Kranken, werden daraufhin vor den Hohen Rat gerufen, also sprich gefangen genommen, weil sich da so ein großer Menschenauflauf gebildet hat und sie dann predigen. Und sie werden wieder freigelassen. Und nach ihrer Freilassung beten sie weiter um Freimut und Kraft. Ich lese das mal. Nach ihrer Freilassung gingen sie zu den ihren, also zu den anderen Jüngern, das waren Johannes und Petrus, die gefangen waren, und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazu gehört. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Es ist doch unglaublich. Sie hätten wirklich anders beten können. Sie hätten beten können: Herr, schütz uns, jetzt ist uns schon das passiert, wo wird das enden? Schütze uns, wir wollen nicht umgebracht werden. Aber es geht so weiter. Stephanus wird gesteinigt und er sieht den Himmel offen und er sagt es dann auch noch. Und das ist die pure Provokation. Er hat erst gepredigt und er hat ihnen gesagt, ihr habt den Gesalbten, ihr habt den König gekreuzigt. Als sie das hörten, waren sie auf Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er aber, Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen des jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Nach diesen Worten starb er. Unglaublich der Mut dieses jungen Mannes. Aber es geht so weiter. Es ist eine Geschichte der Verfolgungen und Verhaftungen, eine Geschichte von Todesstrafen und Vertreibung. Alle griechisch sprechenden Jesusgläubigen werden als nächstes aus Jerusalem vertrieben, aber sie verkünden Jesus, wo immer sie hinkommen. Apostelgeschichte 8,1. An jenem Tag brach eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. Alle wurden in die Gegenden von Judäa und Samaria zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. Fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber versuchte, die Kirche zu vernichten. Er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie in Gefängnisse ein. Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort. Unglaublich. Diese paar verängstigten Jünger, ungebildete Leute, innerhalb von ein paar Jahrzehnten haben sie dieses Wort und diese Botschaft durch den ganzen Mittelmeerraum getragen. Ohne Internet, ohne Telefon, ohne Autos, ohne Flugzeuge, ohne Fernsehen. Das ist doch unglaublich. Lass uns das mal so innerlich vor Augen kommen, was da geschehen ist. Diese 12, die waren nicht anders als wir, weniger gebildet, einfacher, aber genauso Menschen wie wir, teilweise mit Familien, teilweise ohne. Relativ jung wahrscheinlich, vermutlich so um die 30. Und dann erleben sie das, diese Kreuzigung, diese Ungerechtigkeit. Und es kommt alles durcheinander. Und dann, ein paar Tage später, stellen sie sich hin vor Tausende von Menschen und verkünden diese Botschaft, wegen der Jesus gekreuzigt worden ist. Und sie lassen sich selber umbringen, steinigen, ins Gefängnis bringen. Im Gefängnis loben sie Gott. Jakobus wird schnell dann auch hingerichtet. Ein paar Kapitel später lesen wir davon, dass es alles innerhalb kurzer Zeit passiert. Was ist das Geheimnis, dass sie so frei waren? So frei von Angst vor dem Tod, so frei von den Dingen, die ihnen kostbar waren. Und ich denke, denen waren auch Dinge kostbar. Natürlich waren ihnen ihre Familien kostbar. Wie denn sonst? Natürlich waren ihnen ihre Häuser kostbar, die sie sicher auch hatten. Natürlich hatten sie ein paar Dinge, die ihnen wichtig waren zu Hause. Nicht den ganzen Reichtum, den wir haben, aber doch auch Dinge, die ihnen kostbar waren. Wie kommt es, dass sie so wenig Angst hatten? Überlegt einmal. Und ich gehe gleich mit dem Mikrofon etwas durch den Gang und wenn ihr etwas sagen wollt, dann könnt ihr euch dann melden. Wieso denkt ihr, dass sie so frei waren?
Der Heilige Geist hat das bewirkt.
Sie waren sich sicher in Jesus.
In der Liebe ist keine Furcht.
Ich glaube, dass Jesus selbst das in jedem bewirkt und auch in uns heute.
Es war genau wie Jesus ihnen vorhergesagt hat. Wachtelt auf den Heiligen Geist und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann konnten
sie gehen. Sie wussten, was nach dem Tod kommt und dass es gut ist.
Ich glaube, weil sie erkannt haben, dass Gottes Sohn ist.
Weil sie in ihren Herzen mit Gott verwurzelt sind und in dem Moment, wenn sie mit anderen Menschen zusammenkommen, einfach den Herzschlag Gottes spüren und das ist einfach bewirkt, dass man aus ihm redet.
Ich denke, sie haben das gefunden, wonach sie immer gesucht hatten und konnten einfach nicht anders.
Ich glaube, von dem das Herz voll ist, von da geht der Mund über. Und das ist einfach ihre innerste Überzeugung gewesen und das mussten sie anderen weitererzählen.
Der Glaube und das Vertrauen hat sie gestärkt.
Hey, eigentlich brauche ich mich gar nicht vorbereiten. Jetzt könnte jeder, der was gesagt hat, sich hier vorne hinstellen und noch ein bisschen seine Sätze erläutern. Genau das, was ihr alle gesagt habt. Ja. Danke. Ich habe auch nichts anderes. Sie waren Jesus dem Auferstandenen begegnet. Und diese Begegnung war so überwältigend. So überwältigend. Das hatten sie noch nicht erlebt. Und diese Begegnung gab dem, was sie vorher erlebt haben, eine andere Qualität. Sie waren ihm ja gefolgt und das war ja auch schon erstaunlich. Wenn man nachliest, wie die Jünger gerufen wurden von ihm, war es ja immer so, dass es war oft nur ein Satz, nur eine Begegnung und sie haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Das heißt, da muss eine ungeheure Ausstrahlung gewesen sein in Jesus und eine ungeheure Liebe und es muss einfach eine so starke Begegnung gewesen sein, dass sie alles verlassen haben, dass sie sich aufmachen konnten. Das ist ja schon was Besonderes. Und trotzdem hatten sie zwischendurch auch immer wieder Zweifel. Wer ist denn das, dem wir da folgen? Ist er das denn wirklich? Bis zum Schluss im Matthäusevangelium, Matthäus 28, als er zum Himmel auffährt, ich sag mal, als er in die Welt seines Vaters zurückkehrt, in die unsichtbare Welt, man muss sich das sicher nicht mit so einer Wolke vorstellen, sondern auf einmal war er nicht mehr sichtbar und war in der unsichtbaren Welt, die um uns herum ist, bei Gott. Aber selbst da heißt es noch, dass sie zweifelten. Also es war auf der einen Seite das Überwältigtsein und dann auch wieder der Zweifel. Und offensichtlich wussten sie jetzt, ja, es hat gestimmt. Er war doch Gott. Und ist doch Gott. Es war doch nicht einfach nur ein Mensch mit einer großen Ausstrahlung, sondern wir sind dem Höchsten begegnet in Jesus. Und das, was er gesagt hat, hat eine ungeheure Wichtigkeit. Daraufhin haben sie sich noch einmal neu hingegeben. Und zwar in einer radikaleren Art als vorher. Ganz radikal kommt das zum Ausdruck bei Petrus. Ganz zum Schluss des Johannesevangeliums begegnet Jesus dem Petrus ja noch einmal nach seiner Verleugnung. Er war ja vorher, er war bekehrt. Er war Jesus gefolgt aus ganzem Herzen und war ja dann so untreu geworden und hat Jesus verleugnet. Und dann begegnet Jesus ihm noch einmal am See, als sie fischen, fragt ihn nach seiner Liebe und er sagt, ja, ich liebe dich, du weißt doch alle Dinge. Und Jesus gibt ihm den Auftrag, die Lämmer und die Schafe zu weiden, sprich seine Gemeinde dann zu leiten. Und Jesus sagt ihm dann, als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Und Petrus lässt sich das sagen und Petrus geht trotz dieses Wortes weiter mit. Das ist ja nicht so ein tolles Wort. Das ist ja nicht das, was wir uns wünschen, dass er uns hinführt, wo wir nicht hinwollen. Aber bei Petrus war es dann so. Zum Schluss wurde er auch gekreuzigt und zwar mit den Füßen nach oben. Noch brutaler als Jesus. Aber sie haben sich ihm hingegeben, noch einmal neu. Und sie wussten, dass mit dem Tod nicht alles aus war und deshalb hatten sie die Angst vor dem Tod offensichtlich verloren, denn sie waren Jesus begegnet, der gestorben war und auferstanden war. Sie war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das gab dann auch nochmal eine Wende von Angst zu Mut. Der Heilige Geist bestätigte ihnen sozusagen nochmal körperlich die Gegenwart von Jesus. Der Heilige Geist ist auch etwas, was wir teilweise körperlich erfahren können, diese Gegenwart als Kraft, als Macht. Außerdem verstanden sie durch den Heiligen Geist plötzlich die Zusammenhänge der Schrift, die ihnen vorher verschlossen waren. Der Heilige Geist ist ja auch der Lehrer, der Erklärer, der Übersetzer. Und durch den Heiligen Geist wurden ihnen die Zusammenhänge plötzlich klar. Auf einmal konnte Petrus, aber auch Stephanus, sie konnten aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament herleiten, dass das alles so geschehen musste. Und ich denke, vorher wussten sie das auch nicht. Und sie haben einen roten Faden gesehen und der Heilige Geist hat es ihnen erklärt. Und auf einmal war es ihnen klar. Sagen, ja, so ist es. Und der Heilige Geist ist auch der präsente Jesus. Paulus sagt ja, Jesus lebt in uns. In denen, die Jesus gehören, lebt Jesus. Er ist in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie sollen wir uns das vorstellen? Jesus ist doch beim Vater im Himmel. Wie kann er dann in uns sein? Und wie kann er in uns allen sein? Das ist eben der Heilige Geist, der in uns ist und der Jesus in uns präsent macht. Jesus in ihnen gab ihnen seine Kraft, seine Liebe. Er wirkte durch sie. Er wirkte ihnen, gab ihnen die rechten Worte zur rechten Zeit. Er heilte durch sie und sie wussten, was zur Zeit dran war. Das alles führte zu ihrem Mut und zu ihrer großen Freiheit. Und das alles möchte Jesus uns auch schenken. Wie kann das geschehen? Kann das überhaupt heute geschehen? Ich meine, die 12 sind mit Jesus gegangen, die haben ihn gekannt als Menschen, die haben die Kreuzigung erlebt, die haben die Auferstehung erlebt, die sind ihm leibhaftig begegnet als Auferstandenen. Dieses Privileg haben wir ja nicht. Das werden wir nie mehr erleben und keiner in dieser Welt. Aber wenn wir weiterschauen, Paulus hatte denselben Mut. Paulus ist auch irgendwann den Märtyrertod gestorben. Und Paulus hat so viel schlimme Dinge erlebt. Er ist ausgepeitscht worden, er ist in Seenot geraten, er ist gefangen gewesen, immer wieder neu. Und er war ihm ja auch nicht so begegnet wie die Jünger. Er war ja bei Stephanus, als Jesus schon beim Vater war und nicht mehr auf dieser Erde, war er ja dabei bei der Steinigung, das haben wir gerade gehört. Und erst danach ist Jesus ihm begegnet, auf andere Weise, so wie er uns auch begegnen kann. Eher als Vision, als plötzlichen Eindruck, als plötzliches Erlebnis, aber nicht so leibhaftig wie den anderen. Und trotzdem war er so mutig. Und Paulus hatte keinen Vorteil uns gegenüber. Genauso die Christen in Rom, die später in Scharen den Löwen vorgeworfen wurden, weil Nero ihnen unterstellt hat, sie hätten Rom angezündet. Auch sie waren bereit für Jesus zu sterben und sie waren noch weiter weg. Sie waren eben in Rom und nicht in Jerusalem am Ort des Geschehens, so wie wir weit weg sind. Und trotzdem hatten sie den Mut. Sie waren nicht besser dran. Wie können wir zu diesem Mut gelangen, zu dieser Freiheit? Können wir irgendetwas tun? Das ist immer so meine Frage, weil ich dann gerne was tue. Und ja, ich glaube nicht. Wir können nichts tun. Ja, oder vielleicht doch ein bisschen. Wir können uns ihm gegenüber öffnen. Wir können uns ihm gegenüber hingeben. Wir können seine Nähe suchen, uns nach seinem Heiligen Geist ausstrecken. Es ist so wie mit dem Grundwasser. Wir können nicht bewirken, dass das Wasser fließt. Aber wir können Brunnen bauen und Brunnen bohren, damit wir an dieses Wasser rankommen. Wir können zur Quelle gehen, die da ist. Und wir können es lassen. Und das ist das. Wir können es verhindern und wir können uns ihm hinhalten. Wir können skeptisch bleiben und im Misstrauen oder ihm unser Vertrauen aussprechen, auch wenn wir nicht so genau wissen. Es ist ja eben mit Vertrauen. Wir wissen nicht so genau und vertrauen trotzdem. Es ist genauso mit Vertrauen zu Menschen. Wir wissen nicht so genau, ob uns die Menschen, denen wir vertrauen, einmal jämmerlich verraten werden oder uns irgendwas antun werden oder das, was wir ihnen anvertraut haben, herausposaunen. Das wissen wir nicht. Das ist immer ein neuer Schritt zu vertrauen. Und das ist bei Jesus genauso. Uns ihm hingeben, ihm unser Leben immer wieder neu übereignen. Das ist ja auch nicht eine einmalige Sache. Irgendwann haben wir unser Leben ihm anvertraut. Aber dann müssen wir das wieder bestätigen, immer wieder neu. In neuen Lebenssituationen, mit neuen Lebenserfahrungen, wieder neu. Ja, jetzt melde ich dir auch wieder Vertrauen und mein Leben soll dir immer noch gehören. Und ich gebe dir mein Leben für heute wieder neu. Bis wir durchdrungen sind von seinem Evangelium, bis alle Winkel unseres Menschseins durchzogen sind von ihm, bis ihm alle unsere Lebensbereiche gehören und wir von ihm erfüllt sind. Und ich glaube, wir sind es nie ganz, sondern er lädt uns ein, immer wieder neu uns auf ihn einzulassen. Und dass wir uns immer wieder neu nach seinem Geist ausstrecken. Immer wieder neu. Wir können seinen Heiligen Geist wieder verlieren. Sicher nicht ganz. Aber wir sind wie ein Gefäß mit einem Leck. Es ist schon bei den Jüngern so, dass sie sich immer wieder neu ausstrecken. Und immer wieder neu erfüllt werden. Immer wieder um neue Erfüllung beten. Es geht oft um Erneuerung des einmal Versprochenen in einer neuen Lebenssituation. Es geht um Vertiefung unserer Hingabe an ihn. Etwas weiteres, was wir tun können, ist, wir können im Gehorsam gehen und das tun, was er uns gesagt hat. Mark Twain, glaube ich, war es, der mal gesagt hat, Mir machen nicht die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, Sorgen, sondern die, die ich verstehe. Denn die fordern mich heraus. Und wir werden auf dem Weg die Kraft bekommen, die wir brauchen, und wir werden auf dem Weg seine Nähe erleben. Wir werden im Gehorsam erleben, dass er zu uns steht. Es gab diese Woche einen Eindruck für die Gemeinde, wo einige vorne standen und sangen und dann mit einem Becher kamen und dort Wasser hineingefüllt bekamen. Und sie haben das Wasser getrunken und sind herausgegangen durch eine Straße wie eine Allee, und rechts und links standen Personen mit Körben mit Früchten, und sie haben von diesen Früchten bekommen und sie nahmen sich Früchte. Und ich habe danach gefragt, das ist ja komisch, eigentlich sind wir ja dazu da, die Früchte auszuteilen, aber wir haben sie bekommen. Und es ist so, wenn wir gehen, in der Kraft von ihm werden wir bekommen, werden wir ernten. Wenn wir säen, werden wir ernten. Ich erinnere mich da auch an meine Geschichte in Stolberg. Er war immer dabei und im Gehen hat er Kraft gegeben und Treue gehalten. Ich lade euch ein, euch erneut auszustrecken, ihm euer Vertrauen auszusprechen, wieder neu, heute, heute in der Situation, in der ihr heute seid, euch auszuschrecken nach dem Heiligen Geist, heute, wieder neu. Lasst uns aufstehen.